Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge des Klinikums Esslingen, Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin hier am Klinikum und freue mich, dass ihr alle zuhört. Heute habe ich einen Chefarzt zu Gast, den Herrn Professor Dr. Serdar Demirel. Hallo, lieber Serdar.
Hallo, Anja.
Ja, der Herr Demirel, Herr Serdar, du bist Chefarzt hier bei uns und zwar Chefarzt für die Gefäß- und Endovaskularchirurgie, damit wir alle wissen, wo du tätig bist und deshalb heute unser großes Thema, die Gefäße. Und da freue ich mich, dass du als Experte heute da bist. Wenn man sich so mit Gefäßen beschäftigt, die gibt's ja überall im ganzen Körper, nicht nur an einer Stelle. Wie kommt man denn zur Medizin und zu den Gefäßen?
Ja, ich darf ein bisschen zurück in meine Vergangenheit. Meine Großeltern mütterlicherseits sind in den 60er Jahren als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen. Mein Vater kam als Nachzügler, nachdem er sich mit meiner Mutter in einem ihrer Urlaube in der Türkei kennengelernt hat. Mhm. Kurz gefasst, ich habe also einen sogenannten Migrationshintergrund, sagt man ja nicht so gerne.
Auch nicht schlimm.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch stolz darauf.
Ja, genau.
Ich habe sehr früh schon als pubertierender Jugendlicher Verantwortung innerhalb meiner Familie aufnehmen müssen und habe mir immer gesagt, dass ich für mich dafür sorgen muss, nicht ein ähnliches Schicksal erleben zu müssen, denn es muss ja einen Grund gegeben haben damals, warum Menschen ihre Heimatsländer verlassen mussten. Mhm. Dazu kam noch, dass mein Vater nach meiner Geburt das Studium der Wirtschaftswissenschaften aus finanziellen Gründen aufgeben musste, was mich zusätzlich motiviert hat, zu studieren und einen akademischen Weg zu nehmen. Und außerdem wollte meine Oma, mit der ich in meiner Kindheit sehr viel Zeit verbringen durfte, dass ich Arzt werde und Menschen helfe. Die Bekanntschaft mit der Gefäßchirurgie habe ich als Student im 10. Semester im Rahmen meiner Doktorarbeit gemacht. Mhm. Durch diese Bekanntschaft mit der Gefäßchirurgie hatte ich tatsächlich einen sehr tiefen Einblick in die Praxis des damaligen Doktorvaters gewinnen können. Und was mich fasziniert hat, war die periphere Bypasschirurgie als eines der wichtigsten Handwerke des Gefäßchirurgen zur Vermeidung einer Beinamputation. Mhm. So sah ich also in unserem alternden Land, auch damals war ja schon vorauszusehen, dass die demografische Entwicklung leider in die falsche geht, meine zukünftige Aufgabe darin, Menschen mit Gefäßerkrankungen zu helfen. Und so war die Vorgeschichte, warum ich Medizin studierte und warum jetzt gerade auch Gefäßchirurgie für mich die Wahl war.
Spannend, total spannend. Vielleicht so als kleiner Ausflug, ich bin immer wieder fasziniert, aus wie vielen Ländern wir Menschen, Kolleginnen und Kollegen bei uns im Klinikum haben. Ich glaube, wir sind bei 60 oder 70 Nationen und es ist total toll und total bereichernd und total spannend. Und wir haben ja auch Patienten aus vielerlei Länder und da ist es auch total wertvoll, wenn die auch einen Partner sozusagen bei uns in der Klinik haben.
Ja, denk an die interkulturelle Kompetenzen, die man heutzutage in den Kliniken auch haben muss.
Ne? Genau, also. Also total super. Ja. Wir sind froh, dass du da bist.
Dankeschön. Ich bin auch froh, hier zu sein.
Ja, vielleicht jetzt einfach mal zu den Gefäßen. Es gibt ja verschiedene Gefäßerkrankungen. Was gibt es denn da für welche und mit welchen hast du es am meisten zu tun?
Ja, also es gibt eine Vielzahl von Gefäßerkrankungen, die verschiedene Venen, Arterien und das gesamte Herzkreislauf betreffen können. Die häufigste und volkswirtschaftlich wichtigste Gefäßerkrankung ist die sogenannte Arteriosklerose. Mhm. So dass ich vorschlagen würde, Anja, dass wir uns in diesem Podcast tatsächlich nur diesem Thema zu widmen. Also der Arterienerkrankung Nummer 1 in unserer Nation, da eine breite Schicht unserer Bevölkerung davon betroffen ist. Und auf die anderen Gefäßerkrankungen, die vor allem das Venensystem betreffen, würde ich gerne bei unserem nächsten Podcast eingehen, wenn du einverstanden bist.
Wunderbar, passt perfekt, weil sonst können wir gar nicht so in die Tiefe gehen, wenn wir die ganzen verschiedenen Erkrankungen genau auf so einmal abdecken wollen.
Richtig, und wir wollen ja gründlich berichten.
Genau, super.
Ja, also zur Atherosklerose. Auch bekannt als Atherosklerose ist ein sehr komplexer Prozess, der über Jahre, gar Jahrzehnte fortschreitet. Mhm. Sie ist in den vor allem entwickelten Industrienationen eine Volkskrankheit, kann man sagen. Mhm. Einerseits durch die zunehmend bessere medizinische Versorgung, da Menschen immer älter werden und Arteriosklerose ein im Alter unaufhaltsamer Prozess ist. Und andererseits durch die verschiedenen Risikofaktoren, die unsere Menschen mit sich tragen, wie Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, auch als metabolisches Syndrom bekannt, diese Kombination. Und vor allem auch natürlich das Rauchen.
Also kann es eigentlich jeden treffen?
Im Prinzip eine breite Schicht unserer Gesellschaft mit wenigen Ausnahmen, ja.
Mhm.
Ja.
Okay.
Die Atherosklerose ist ein generalisierter Krankheitsprozess im gesamten Herz-Kreislauf-System, das darf man nicht aus den Augen verlieren, und spart somit überhaupt keine Arterie aus. Mhm. Das heißt, alle Arterien im Körper können von der Atherosklerose betroffen sein. Mhm. Und weshalb eben die Atherosklerose im Grunde genommen die häufigste Todesursache auch in Deutschland darstellt. Mhm. Und zwar die der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Also das ist schon eine sehr bedeutsame Erkrankung, die uns tagtäglich beschäftigt und in den kommenden Jahren immer weiter beschäftigen wird. Der Prozess der Atherosklerose, wie gesagt, ist ein schleichender Prozess und geht über Jahre. Der erste Schritt in der Entwicklung ist sozusagen ein Schaden oder eine Funktionsstörung des Endothels. Das Endothel ist die innerste Schicht der Arterienwand. Mhm. Du musst das wie eine Tapete verstehen.
Mhm. Gibt es mehrere Schichten?
Gibt es mehrere Schichten, aber die Tapete, die innerste Schicht, hat regulative Funktionen. Mhm. Wenn diese Tapete einen Schaden annimmt, zum Beispiel durch verschiedene Faktoren wie hoher Blutdruck, hoher Cholesterinspiegel, insbesondere der LDL-Cholesterinwert ist hier wichtig, Rauchen, Diabetes, Entzündungen, kommt es zu einem Schaden. In diesem Endothel, in dieser Tapetenwand, können Lipide, also Fette, insbesondere das LDL-Fett, in die Arterienwand eindringen. Dort werden sie dann von Immunzellen, von Makrophagen, mit Sicherheit schon mal gehört, aufgenommen, die sich dann zu sogenannten Schaumzellen umwandeln, welche dann wiederum die Verhärtung, also den Plaque, bilden.
Okay, also, das ist der Prozess sozusagen, den du gerade beschrieben hast, wie es dann zu diesen Klumpen kommt, die man da nicht haben will.
Okay. So ist es. Also ist die Atherosklerose nichts anderes als ein entzündlicher Prozess der Gefäßwand. Ich spreche von Makrophagen, von Schaumzellen. Das sind alles Immunzellen. Mit der Zeit, was passiert mit der Zeit, können dann diese Plaques das Gefäß verengen. Einige Plaques sind stabil. Was bedeutet das? Stabile Plaques verändern sich nur sehr langsam, machen erstmal keine Probleme, während andere Plaques instabil sind und brechen können. Also die Instabilität wird darin definiert, dass dieser Plaque bricht. Wenn ein Plaque bricht, können sich Blutgerinnsel bilden, weil dann im Inneren des Gefäßes auf dem gebrochenen Plaque gewisse gerinnungsaktivierende Faktoren freigesetzt werden, in Gang gesetzt werden, die dann das Gefäß vollständig blockieren durch die Gerinnung, durch das Gerinnsel, also durch die Thrombose. Und dann entsteht in dieser Sekunde das akute Problem wie Herzinfarkt. Also es ist nicht die Enge, sondern das Durchbrechen des Plaques, was dann zu einem Notfall führt, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Aber was eine kurze Zwischenfrage, hoher Blutdruck ist ja, da wird ja das Blut schneller durchgejagt sozusagen durch den Körper bei hohem Blutdruck. Warum entsteht dann dadurch so ein Plack?
Weil die Gefäßwand durch den hohen Druck strapaziert wird.
Aha, okay. Mhm.
Ja, okay, es entstehen dadurch mechanische Schäden im Endothel.
Mhm. Okay,
das ist der Hintergrund.
Das ist das, alles klar, gut.
Ja, und die anhaltende Veränderung und Verengung der Arterien verringert den Blutfluss verständlicherweise, was dann zu Symptomen wie Unterbelastung vor allem, wenn sich Menschen belasten, eine Angina pectoris zustande kommt, das heißt eine Sauerstoffmangelversorgung des Herzens, weil die Engstelle eben unter Belastung eine Minderversorgung der Herzmuskulatur bedeutet.
Also es kommt weniger Blut durch, das ja den Sauerstoff mitbringt und dadurch habe ich dann eine Minderversorgung.
Genau.
Okay.
Und das bemerkt der Patient unter Belastung, wenn er mehr Power braucht. Mhm. Und ohne Sauerstoff gibt es keine Versorgung der Muskulatur und dann schmerzt das. Mhm. Ja? In der Brust oder ausstrahlend in den linken Arm. Aber wir wollen ja bei der Gefäßchirurgie bleiben. Mhm. Diese Angina pectoris, Brustschmerzen interessieren ja in erster Linie Kardiologen.
Dann die Kardiologen.
Aber ich verstehe mich als Gefäßmediziner und versuche jetzt gerade das Thema Atherosklerose ganzheitlich darzustellen. Und deshalb wollte ich darauf ansprechen. Mhm. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, die meine Fachdisziplin in erster Linie betrifft, ist auch eine der Folgen der Atherosklerose. Mhm. Weil wenn man spaziert, brauchen die Beinmuskulatur, genauso wie das Herz, unter Belastung auch mehr Sauerstoff. Und da ist es nicht anders. Es tut weh, es kommt zu Krämpfen in der Wade oder in der Muskulatur und ich muss stehen bleiben. So wie der Patient unter Belastung bei Brustschmerzen auch stehen bleibt und versucht, sich zu erholen. Mhm. Also das ist die klassische Schaufensterkrankheit. Mhm. Also die Atherosklerose, Anja, ist die Mutter von vielen Gefäßkrankheiten, insbesondere die der koronaren Herzerkrankung. Mhm. Und der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, auch als, wie gesagt, Schaufensterkrankheit im Volksmund bekannt. Mhm. Aber auch nicht zu vergessen die häufigste Ursache für die Entstehung von Aneurysmen. Mhm. Also Aneurysmata haben auch eine atherosklerotische Genese, insbesondere die der Aorta. Also Atherosklerose ist sozusagen
eine ganz wichtige Erkrankung, die ganz, ganz viele Auswirkungen auf alle möglichen wichtigen Organe, des lebenswichtigen Organe des Körpers hat.
Korrekt. Alle Arterien betreffend.
Okay, aber man muss nicht, da kommen wir vielleicht noch dazu, bei jedem Spaziergang, wo man einen Muskelschmerz spürt, in sich sofort an eine Gefäßerkrankung denken.
Das muss man nicht unbedingt, nein, aber wenn man die Risikofaktoren trägt, von denen ich gerade gesprochen habe, dann sollte man schon daran denken.
Mhm. Okay, gut. Wir haben ja zunehmend auch Themen in der Medizin, die sich damit beschäftigen, ob es unterschiedliche, bei Geschlechtern, Männern und Frauen, unterschiedliche Krankheitsauswirkungen hat oder Symptome hat. Gibt es da auch was bei der Arteriosklerose?
Interessante und sehr wichtige Frage, Anja. Ja, es gibt Unterschiede. Männer haben in der Regel ein höheres Risiko, in jüngeren Jahren an Arteriosklerose und ihren Folgen zu erkranken. Das könnte teilweise auf Unterschiede in Risikofaktoren wie Lebensstil, Hormone, aber auch genetische Faktoren zurückzuführen sein. Nach der Menopause steigt das Risiko bei Frauen wiederum an, da der schützende Effekt von Östrogen dann plötzlich fehlt, was vor der Menopause natürlich besteht. Ja. Mhm. Dadurch können Frauen im Alter tatsächlich über 65 Jahre und älter natürlich ein ähnliches Risiko wie Männer tragen.
Also gleichen wir uns dann im Alter wieder an.
Okay. Wenn der Mann es schafft,
bis dahin
65
schafft.
Zu werden, ab 65 haben wir das gleiche Risiko.
Okay, gut. Also dann gleichen wir uns dann im Alter wieder an. Okay. So, jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen verstanden, was da so abläuft und was da nicht gut ist. Wie stellst du denn das fest? Also wie stellt man denn eine Erkrankung der Gefäße dann fest?
Ja, also zunächst mal wird die Diagnose von Gefäßerkrankungen in der Regel durch die Kombination aus der Befragung des Patienten, also aus der Anamnese und der körperlichen Untersuchung und verschiedenen diagnostischen Verfahren gestellt. Mhm. Der Arzt erhebt also zunächst eine ausführliche Krankengeschichte, die Informationen über Symptome, Risikofaktoren, zum Beispiel Rauchen, Blutdruck, Diabetes, familiäre Vorbelastung und vor allem den Lebensstil umfasst.
Wie Ganz, ganz kurz, wenn ich jetzt weiß, dass meine Familie belastet ist, ist das schon ein hoher genetischer, eine hohe genetische Auswirkung?
Kommt drauf an. Wenn die familiäre Belastung auf eine Genese der selbst herbeigeführten Risikofaktoren beruht.
Also mit viel Rauchen, genau. Und viel oder
Übergewicht, gut gelebt, okay. Kaum bewegt, dann muss das nicht zwingend genetisch bedeuten. Mhm. Okay. Wenn aber mein Vater, mein Onkel gut gelebt hat, immer gesund sich ernährt hat, mediterran,
sportlich,
Sport getrieben hat, trotzdem ohne Rauchen, ohne Bluthochdruck, mit 50 einen Herzinfarkt oder ein Raucherbein, ein klassisches, also Schaufensterkrankheit erlebt hat, dann ist das
sollte man schon gucken.
Dann ist da eine genetische Prädisposition mit Sicherheit gegeben, ja.
Okay, gut.
Ja, also kommen wir zurück zu der Diagnose.
Mhm, genau.
Zu der Diagnoseerhebung. Die körperliche Untersuchung ist noch sehr, sehr wichtig und bedeutend für uns, um Anzeichen von Gefäßerkrankungen zu identifizieren. Und dazu gehört eben die Pulsuntersuchung. Also der Mensch hat an den oberen Extremitäten, an den Armen, im Bereich des Beins und im Bereich der Halsschlagader pulsierende Gefäße, die man tasten kann. Und das ist unsere Arbeit, erstmal den Pulsstatus zu erheben. Und vor allem aber auch nach der Hautfarbe zu gucken im Bereich der unteren Extremität und das Schmerzmuster in den Beinen zu beurteilen.
Also der Puls sollte möglichst überall gleich sein.
Sollte überall tastbar sein.
Tastbar
sein. Okay. Ja. Haben wir nun den Verdacht auf eine arterielle Verschlusserkrankung, so wird der Knöchel-Arm-Index, auch auf Englisch Ankle-Brachial-Index genannt, bestimmt, bei dem der Blutdruck in den Knöcheln mit dem Armblutdruck verglichen wird. Das ist ein Index, den wir da feststellen, um die Durchblutung in den Beinen zu beurteilen bzw. zu objektivieren, ob eine periphere arterielle Verschlusserkrankung vorliegt. Wenn dieser Index unter 0,9 ist, so ist definitionsgemäß eine arterielle Verschlusserkrankung vorhanden. Und das hilft uns jeden Tag, dann auch tatsächlich klar zu differenzieren, handelt es sich hierbei um Symptome, die passen zu einer arteriellen Verschlusserkrankung oder nicht. Oder oftmals nicht. Kommen auch Patienten mit tastbaren Fußpulsen, haben einen Index, der ist bei 1,0 und haben trotzdem unter Belastung Schmerzen. Das muss aber nicht unbedingt das Gefäß sein. Es können auch orthopädische Krankheitsbilder sein oder er hat sich vielleicht im Sport verletzt. Also da brauchen wir eine Möglichkeit der Differenzierung. Mhm. Da ist dieser Index, der Knöchel-Arm-Index, ein tägliches Werk, was wir nutzen.
Wo ihr prüft.
Ja. Und das war die körperliche Untersuchung, die Befragung etc. Jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Diagnostik und das sind die Blutuntersuchungen. Die helfen uns auch zur Beurteilung von Risikofaktoren, zum Beispiel wie Cholesterin, ME. Das heißt, also wir interessieren uns auch als Gefäßchirurgen für den LDL- und den HDL-Wert. Wie ist der Blutzucker, wie ist der Langzeitblutzuckerwert, HbA1c? Was machen die Entzündungsparameter? Gibt es Entzündungszeichen im Blut? Das fließt in die Diagnosefindung natürlich der Arteriosklerose mit ein.
Aber es gibt keine speziellen Marker, Entzündungsmarker, die dann nur für die Arteriosklerose.
Nur für die Arteriosklerose nicht, aber der CRP-Wert wird assoziiert mit Arteriosklerose.
Okay.
Der CRP-Wert. Wenn er chronisch immer hoch ist,
dann
ist das
ist irgendwie verdächtig.
Ungesund.
Ja.
Und sollten dann diese Erkenntnisse, auf die ich gerade eingegangen bin, auf eine Gefäßerkrankung hindeuten, dann verwenden wir in der nächsten Stufendiagnostik zunächst das Ultraschallgerät. Ein Gerät, was beliebig x-mal wiederholt werden kann, keinen Schaden verursacht am Patienten und vor allem auch günstig ist. Ja? Ist also eine nicht-invasive Methode, womit man den Blutstrom in den Arterien und in den Venen darstellen kann und auch hämodynamisch bewerten kann. Mit Hilfe dieses Ultraschalls können mögliche Engstellen, Verschlüsse, aber auch Thrombosen, aber auch Aneurysmen, also Aussackungen, vor allem der Bauchschlagader, gut erkannt werden.
Ja, super. Ja. Mhm.
Ja, was machen wir denn jetzt?
Und dann?
haben wir jetzt im Ultraschall festgestellt,
da ist
eine krankhafte Veränderung des Gefäßsystems. Und ich denke schon an die nächste Stufe, eine Therapieeinleitung, invasiver Form. Ja, so folgen dann in der nächsten Stufe tatsächlich weitere radiologische bildgebende Verfahren, wie zum Beispiel eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie, in denen dann die Gefäße mit Kontrastmittel dargestellt werden. Man nennt es Angiografie, um die Gefäßpathologie auf Millimeter genau abzubilden und somit die morphologische Ausprägung der Erkrankung im Gefäßsystem genauer zu erfassen. Wovon das therapeutische Vorgehen wiederum sehr stark abhängt, ja. Ja, und die Auswahl der Verfahren, was man dann letztendlich dann schlussendlich therapeutisch plant, hängt in erster Linie von den Symptomen ab und natürlich dem vermuteten Gefäßproblem sowie der klinischen Einschätzung des Gefäßchirurgen, des Gefäßarztes. Und eine frühzeitige Diagnose und gezielte Behandlung sind hier entscheidend, um das Fortschreiten dieser Gefäßerkrankung zu verhindern und vor allem Komplikationen zu vermeiden.
Ja, klar. Viele Menschen haben das ja wahrscheinlich, irgendeine Art von Gefäßerkrankung in sich, tragen das in sich. Gerade in unserer älter werdenden Gesellschaft, hast du ja schon angesprochen, und merken es gar nicht oder wissen gar nichts davon. Weiß man was von den Dunkelziffern?
Sprichst du jetzt das Thema Aneurysmen an?
Genau.
Also bei den Aneurysmen.
Ja, genau. Ja. Entschuldigung.
Ja, also Aneurysmen sind oft asymptomatisch. Also asymptomatisch bedeutet, der Patient hat keine Beschwerden. Merkt nichts. Insbesondere in den frühen Stadien. Was bedeutet, dass viele Menschen möglicherweise gar nicht wissen, dass sie ein Aneurysma haben? Und diese Dunkelziffer von unentdeckten Aneurysmen kann tatsächlich recht hoch sein, weil viele Patienten überhaupt keine Symptome zeigen, bis das Aneurysma, also diese Aussackung, eine kritische Größe erreicht hat oder reißt, was dann zu schwerwiegenden Komplikationen und inneren Verblutungen führen kann. Und Studien haben tatsächlich gezeigt, dass Aneurysmen, insbesondere der Bauchschlagader, bei älteren Erwachsenen relativ häufig vorkommen. Die Schätzungen zufolge könnte die Prävalenz, also die Zahl der Erkrankungsfälle von Bauchaortenaneurysmen bei Männern über 65 Jahren bei 5-7% betragen. Also, das ist schon, wenn man das hochrechnet, recht viel. Wenn wir wissen, dass in Deutschland etwa 20 Millionen mindestens Menschen leben, die über 65 Jahre sind, und davon 5-7%, da komme ich jetzt so ungefähr auf 300.000 Aneurysma-Träger in Deutschland. Allein bei den Männern.
Bei den Männern nur,
genau. Na gut, wenn die Männer die 20 Millionen ausmachen, sagen wir mal dann 150.000. Okay, aber immer noch eine hohe Zahl. Während bei den Frauen in den gleichen Altersgruppe das deutlich niedriger ist. Das Verhältnis ist 3-1. Das heißt, Männer sind tatsächlich dreimal häufiger betroffen als Frauen. Und da viele Aneurysmen symptomlos sind, also asymptomatisch, bleibt somit eine erhebliche Anzahl von Fällen unentdeckt.
Es gibt ja keine von der Krankenkasse bezahlte Routine-Vorsorgeuntersuchung.
Doch, dazu komme ich. Dazu komme ich dann.
Kommst
noch.
Du noch, wunderbar.
Dazu komme ich noch. Die Krankenkassen übernehmen, oder ich beantworte es jetzt, diese Vorsorgeuntersuchung, sogenanntes Screening, zur Identifikation der Risikogruppen mit Aneurysmata bei Männern über 65 Jahre mit einer Nikotinanamnese, also in der früheren Zeit geraucht, ist 65 oder älter. Diese Patienten können alle 5 Jahre einmal ein Screening erhalten vom Hausarzt mit einer Ultraschalluntersuchung.
Okay.
Ja, also um wieder zurückzukommen auf das Aneurysma. Ein Aneurysma kann einige Jahre lang bestehen, ohne Symptome zu verursachen, haben wir ja schon besprochen. Und erst dann entdeckt werden, wenn routinemäßige bildgebende Verfahren durchgeführt werden. Und
wegen irgendeiner anderen Erkrankung zum Beispiel.
In der heutigen Zeit wird ja sehr viel Diagnostik betrieben. zum Beispiel bei einer onkologischen Erkrankung. Ja. Mhm. Und das ist oft ein Zufall, dass man ein Aneurysma entdeckt, der Aorta, weil sonst, wie gesagt, es schwierig ist, insbesondere zum Beispiel im Brustbereich kann man ja kaum einen Ultraschall machen. Mhm. Und wenn jemand jetzt einen Ultraschall macht und schaut sich die Leber gerade an, ist nicht sein Fokus unbedingt das Aneurysma. Mhm. Ja? Und deshalb Klar. geht das oftmals auch aus den Augen verloren. Mhm. Und deshalb tauchen diese Aneurysmata tatsächlich dann auf, wenn eine Computertomographie aufgrund einer anderen Ursache gemacht wurde.
Ja.
Und Risikofaktoren wie genetische Veranlagung, Bluthochdruck, Rauchen und damit insbesondere die arterielle Atherosklerose erhöhen das Risiko, an ein Aneurysma zu leiden. Und Menschen mit einer Familiengeschichte von Aneurysmen sollten besonders aufmerksam sein und möglicherweise frühzeitig untersucht werden. Wie gesagt, die Kasse übernimmt das ja letztendlich, ja, schon seit vielen Jahren in Deutschland.
Okay.
Es gibt in der Welt sehr viele Screening-Programme für Aneurysmen und das hat sich tatsächlich erwiesen, warum auch in Deutschland seit einigen Jahren tatsächlich dieses Screening angeboten wird.
Okay,
ja.
Das ist doch super. Und wenn man sich das nochmal anschaut, so ein Aneurysma, wenn das reißt, ist ja schon eher eine sehr gefährliche Erkrankung. Wann kann es denn da gefährlich werden? Also reißen, gibt es da bestimmte Merkmale?
Ja, also das Risiko eines Risses, wir sagen Ruptur dazu, hängt in erster Linie vom Durchmesser ab und vom Geschlecht. Männer haben ein niedrigeres Riss- oder Rupturrisiko. Aha. Und deshalb ist auch die Grenze des Durchmessers, ab wo man was machen muss als Gefäßchirurg, also ab dann man das Aneurysma ausschalten muss, bei Männern höher gesetzt als bei Frauen. 5,5 Zentimeter.
Mhm.
Ja, bei Frauen ist die Grenze 5 Zentimeter. Wir sprechen von der Bauchschlagader.
Mhm. Ja? Ja.
Ab diesen Durchmessern steigt das Riss- oder Rupturrisiko mit zunehmendem Durchmesser exponentiell an.
Ja.
Ja? Das heißt, wenn jetzt der Durchmesser 5,5 Zentimeter ist und in 2 Jahren 7 Zentimeter, ist der Unterschied exponentiell. Nicht linear, sondern exponentiell.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Die Durchmessergrenzen orientieren sich letztlich an dem Sterblichkeitsrisiko der Krankenhausbehandlung.
Mhm.
Ich möchte das mal ein bisschen ausweiten. Das heißt also, eine invasive Ausschaltung des Aneurysmas, ob mit einem Stent-Verfahren oder offen chirurgisch, sei mal dahingestellt.
Mhm.
Kommt dann in Betracht, wenn das Risiko des Risses über dem Risiko der Sterblichkeit im Krankenhaus liegt.
Mhm.
Und das Sterblichkeitsrisiko einer Behandlung des symptomlosen Bauchaortenaneurysmas im Krankenhaus liegt je nach Literatur zwischen 1-4%.
Mhm. Okay.
Das bedeutet, dass das jährliche Ruptur- oder Rissrisiko eines Aneurysmas mit einem Durchmesser von 5,5 Zentimeter bei Männern und 5 Zentimeter bei Frauen verglichen wird mit der Krankenhaussterblichkeit.
Okay.
Und wir wissen, dass dies etwa bei 5% liegt, das jährliche Rupturrisiko.
Ja.
Weshalb also erst ab diesen Durchmessern die Krankenhausbehandlung empfohlen wird von unseren Leitlinien.
Sehr spannend,
ja.
Okay.
Ja.
Und, aber wenn es dann reißt?
Ja, dann ist es fast in vielen Fällen, ich will nicht sagen in allen, aber in vielen Fällen leider zu spät, da ein gerissenes Aneurysma lebensbedrohlich ist aufgrund der Tatsache, dass im Bauchraum plötzlich literweise Blut verloren geht und die Zeit nicht mehr reicht, um diesen Patienten überhaupt noch in ein nächstes Krankenhaus zu fahren.
Mhm.
Das heißt also, 90% dieser Patienten, die einen Riss zu Hause erleben, versterben an Ort und Stelle.
Mhm.
Etwa 10% erreichen das Krankenhaus lebend und von diesen 10% überleben dann im Krankenhaus etwa 50% und immer noch im Krankenhaus haben wir eine Sterblichkeit von 50%. Also insofern kommt der Bedeutung des Screenings dieser Krankheitsbilder aus unserem Fachbereich eine große Rolle zu.
Weil so viel könnt ihr dann gar nicht mehr machen, weil das der Weg zum Krankenhaus schon nicht reicht sozusagen.
Das wird immer, ja, das ist die Zeit reicht nicht.
Reicht nicht. Das muss zu viel Blut das muss schnell da gehen. Rausfließt.
Das muss schnell gehen.
Ja, ja, und was behandelt ihr dann oder wie funktioniert dann eine Behandlung bei der Gefäßchirurgie?
Also jetzt gehen wir mal wieder raus aus dem Thema Aneurysma, ja, werden stimmt. erst allgemeiner.
Genau,
wir reden über Atherosklerose
so
und Folgen und über die möglichen
der
Behandlungen, ja,
genau.
Möglichkeiten der Behandlung in der Gefäßchirurgie. Gibt es minimalinvasive Lösungen?
Genau.
Also wir Gefäßchirurgen verfolgen zunächst mal das Konzept der ganzheitlichen Betreuung unserer Patienten, weil wir verstehen uns nicht nur als Chirurgen, sondern auch als Gefäßmediziner. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir wollen den Patient ganzheitlich betrachten. Vor allem hinsichtlich seiner medikamentösen Begleitbehandlung und vor allem hinsichtlich des Lifestyles und der Essgewohnheiten. Also das interessiert uns auch, weil unsere Aufgabe ist es auch mit das Drumherum zu betrachten und den Patient ganzheitlich zu sehen. Bevor irgendwelche invasiven Behandlungsverfahren in der Gefäßchirurgie in Betracht gezogen werden, vergewissern wir uns erstmal, ob die für alle klassischen Arteriosklerose-Patienten erforderlichen Medikamente auch in diesem Fall bereits im niedergelassenen Bereich, also durch den Hausarzt, durch den Kardiologen bereits etabliert wurde. Wenn nicht, versuchen wir da auch mit zu intervenieren und empfehlen das auch den zuweisenden Arzt, ne? Das heißt, die Behandlung umfasst Medikamente, die Blutdruck, Cholesterin oder die Blutgerinnung regulieren. Das ist wichtig als Grundvoraussetzung. In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei Medikamente besonders eingehen. Zum einen ist es ein Statin, mit Sicherheit schon gehört, ein Fettsenker, komme ich gleich noch dazu, und zum anderen das klassische Aspirin. Aspirin, ASS.
Das kennt jeder.
Kennt jeder. Also Statine, erstmal zu den Statinen. Statine sind eine wichtige Klasse von Medikamenten, die zur Behandlung von Atherosklerose und zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen eingesetzt werden, weil ihre Rolle lässt sich in verschiedenen Aspekten zusammenfassen. Darauf möchte ich auch gerne eingehen, weil ich denke, dass das wichtig ist, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit das verstanden wird. Die Hauptwirkung des Statins liegt darin, dass das LDL-Cholesterin gesenkt wird. Durch die Senkung des LDL-Cholesterins wird das Risiko der Bildung von Plaques in den Arterien reduziert, was ja ein Hauptfaktor für die Entwicklung von Arteriosklerose, wie schon gesagt, ist. Dann gibt es noch positive Begleitwirkungen von Statinen. Nicht nur die Senkung des LDL-Cholesterins. Die positive Begleitwirkung ist zum einen, dass die Entzündungsreaktion in der Gefäßwand, ich habe ja gesprochen, ich habe ja gesagt, Atherosklerose ist nichts anderes als ein inflammatorischer Prozess, also eine Entzündungsreaktion. Diese wird in der Gefäßwand reduziert durch die Statine, was zur Stabilisierung von atherosklerotischen Plaques beiträgt. Ich habe ja gesagt, es gibt stabile und instabile Plaques. Wir wollen, dass die Plaques stabil bleiben. Und Statine haben diese gute Begleitwirkung, dass das
stabil
die Immunreaktion reduzieren und somit die Wahrscheinlichkeit des Plaque-Durchbruchs in das Gefäßinnere gesenkt wird. Zum anderen verbessern Statine die Funktion der inneren Auskleidung, also des sogenannten Endothels, dieser Tapete, was die Gerinnungsaktivität an der Gefäßwand wiederum reduziert und somit der Entstehung von Blutgerinnseln entgegenwirkt. Also Statine senken nicht nur den Cholesterinwert, sondern haben auch positive Begleitwirkungen innerhalb der Gefäßwand und im Bereich der Tapete, der Endothelschicht. Und zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Statine das Risiko von Herzinfarkten, Schlaganfällen und anderen kardiovaskulären Ereignissen bei Patienten mit oder ohne bestehende Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken können. Ja, also das ist etwas, was schon auch wissenschaftlich oftmals bewiesen ist mit sehr hoch angelegten Studien, besonders bei Patienten mit hohem Risiko, zum Beispiel bei diabetischen Patienten oder solchen mit bereits manifesten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist die Risikominderung unter Statin signifikant.
Ja. Und was kann das Aspirin?
Nun kommen wir zum Aspirin, Acetylsalicylsäure, Aspirin, das wirkt als, ich sag mal jetzt erstmal den Fachbegriff und ich versuche das zu erläutern, Thrombozytenaggregationshemmer. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Es hemmt die Bildung eines Stoffwechselprodukts, das die Aggregation von Thrombozyten, also das Zusammenverkleben von Blutplättchen, fördert. Wenn diese Substanz gehemmt wird, das ist das Thromboxan, nebenbei bemerkt, wird die Blutung, die Bildung von Blutgerinnseln, also Thrombosen in der Arterienwand verringert, was das Risiko wiederum von akut einsetzenden Herzinfarkten oder Schlaganfällen, aber auch akuten Durchblutungsstörungen in den Gliedmaßen zum Beispiel oder Organen senken kann. Mhm. Also auch Aspirin hat neben dieser reduzierenden oder schwächenden Wirkung einer Gerinnungsneigung entzündungshemmende Eigenschaften. Wenn wir Kopfschmerzen haben oder Gliederschmerzen haben, wenn wir Aspirin einnehmen, haben wir ja auch eine Reduktion unserer Schmerzempfindung. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Entzündungsprozesse durch dieses Medikament gehemmt werden. Und somit trägt also auch Aspirin, ähnlich wie Statin, einen positiven Beitrag auf die Stabilisierung unserer Plaques.
Das ist, hört sich ja schon mal sehr gut an. Da kann man ja mit Medikamenten eigentlich schon einiges erreichen.
Ja, ja.
Wenn man das die ist, das richtig
ist, das
einsetzt.
Das ist korrekt. Ich meine, die medikamentöse Therapie des Gefäßpatienten ist eine Grundvoraussetzung für uns Gefäßchirurgen, um überhaupt eine invasive Therapie oder eine chirurgische Therapie anbieten zu können. Sollten wir in der Situation nicht zwingend gezwungen sein, invasiv zu handeln, so empfehlen wir zunächst mal die Komplettierung der Ausschöpfung der medikamentösen Begleittherapie, um diese Plaques zu stabilisieren, damit die in den laufenden Jahren dann eben keine akuten Probleme machen.
Also man braucht Gefäßchirurgen, aber dann doch noch.
Ja, ja, Gott sei Dank. Sonst ging es uns ja.
Hättest du dir eine andere Fachrichtung aussuchen müssen.
Hätte ich mir eine andere Fachrichtung aussuchen müssen. Aber die Gefäßchirurgie ist nicht wegzudenken, weil letztlich Medikamente nicht alle Gefäßerkrankungen vermeiden können oder die Progression nicht stoppen, sondern eher verlangsamen. Aber irgendwann kommt es durch die Alterung der Gesellschaft doch zu einem Zeitpunkt, wo trotz optimaler Begleittherapie mit Medikamenten, trotz Lifestyle, trotz Ernährung, dann die Gefäßchirurgie gefragt ist. Ja.
Ja, und was gibt's da dann für Behandlungsmöglichkeiten chirurgisch?
Ja, also da gibt es schon eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten für verschiedene Gefäßerkrankungen. Dabei hängt die Wahl der Behandlungsstrategie wiederum von der Art und der Schwere der Erkrankung, aber auch vom Gesundheitszustand des Patienten ab. Also wir müssen auch differenzieren, haben wir es hier mit einem mitten im Leben befindlichen Patienten zu tun, der tagtäglich die Mobilisierung braucht und vielleicht sogar beruflich noch aktiv ist, oder haben wir es mit einem Pflegefall zu tun, da differenzieren wir schon. Also wir behandeln nicht Bilder oder Befunde, sondern sehen den Menschen als Individuum und versuchen da eine personalisierte Medizin anzuwenden. Im Grunde genommen beschäftigen wir uns mit Techniken der Wiederherstellung der Durchblutung. Eines minder durchbluteten Organs oder einer minder durchbluteten Gliedmaße, ne? Seien es Techniken der minimalinvasiven, sogenannten endovaskulären Verfahren, so nennt sich ja auch unsere Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie, oder seien es reine offenchirurgische Operationstechniken. Um auf die Minimalinvasivität zu sprechen zu kommen. Die minimale Invasivität hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem extrem wichtigen Merkmal der modernen Gefäßchirurgie entwickelt. Gerade weil die Industrie durch die Fortentwicklung der Technologien und Ingenieurstechniken uns sehr viel ermöglicht. Und diese Verfahren werden häufig durchgeführt, um beispielsweise Aneurysmen oder Verengungen beziehungsweise Gefäßverschlüsse zu behandeln.
Das ist ja auch dadurch toll, weil die minimalinvasive Chirurgie gibt's ja auch in anderen Fachbereichen, ja dann zulässt, dass Menschen von viel höherem Alter noch behandelt werden können.
Absolut.
Die eine große Operation gar nicht mehr tolerieren würden wahrscheinlich.
Absolut. Und aus dem Grund haben wir Gefäßchirurgen schon frühzeitig uns die minimalinvasiven Techniken angeeignet. Mhm. Bieten sozusagen offenchirurgische und minimalinvasive Verfahren auch an. Natürlich im Zentrum, im Gefäßzentrum unserer Klinik in Kooperation mit unseren Kollegen der interventionellen Radiologie, die auch sehr große Beiträge leisten zu einer gemeinsamen interprofessionellen Behandlung unserer Patienten. Mhm. Dann kann ich das noch ein bisschen ausmachen?
Ja,
haben wir noch
gern.
Die Zeit dazu?
Haben wir noch.
Also wenn man jetzt die Kombination aus beiden Verfahren macht, also minimalinvasiv und offenchirurgisch, dann nennt man diesen Eingriff einen Hybrideingriff. Mhm. So wie bei den Hybridmotoren gibt es auch den Begriff in der Medizin oder in der Gefäßchirurgie. Mhm. Also wenn man einen offenchirurgischen Eingriff, bei dem beispielsweise die Leistenarterie chirurgisch von dem verengenden oder verschließenden Plug befreit wird, mit einem weiter unten im Bein oder weiter oben im Beckenbereich durchzuführenden Katheterverfahren kombiniert wird, nennt man das einen Hybrideingriff. Mhm. Klassische minimalinvasive Verfahren, um jetzt noch ein bisschen darauf sprechen zu kommen, sind die Erweiterung einer Engstelle mit einem Ballon oder einem Stent. Mhm. Mit Sicherheit wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Ballon und Stent bedeutet. Ist aber die Kalklast, also das Kalkgehalt des Plugs groß, so bieten sich inzwischen hochentwickelte Verfahren der endovaskulären Fräsung an. Also Fräsverfahren, da oftmals die Kraft, die ein Ballon hat oder ein Stent hat, nicht ausreicht, um den Kalk an die Wand an die Gefäßwand anzudrücken. Mhm. Also müssen wir quasi nach neuen Wegen suchen, nach neuen technologischen Mitteln.
Das ist spannend.
Du musst dir quasi vorstellen, dass ein Bohrkopf, der durch das Gefäß durch sich bohrt, die Enge sozusagen wegfräst und den ganzen Kalk pulverisiert und über einen Saugweg diesen dann aus dem Gefäß heraussaugt.
Also ihr seid sozusagen Tunnelbohrer im menschlichen Körper.
So kann man das auch sagen.
Gut.
Oftmals kommen diese Verfahren, ob Ballon, Stent oder Fräsverfahren, insbesondere bei der Schaufenstererkrankung in Anwendung. Mhm. Weil ich ja schon berichtet hatte, die Schaufenstererkrankheit ist eine Volkskrankheit und viele Menschen sind davon betroffen. Oftmals ist die Lebensqualität deutlich eingeschränkt, weil die Mobilität eingeschränkt ist. So müssen wir oftmals tatsächlich zu invasiven Methoden greifen, weil unter konservativer Therapieführung wie Medikamente, aber auch monatelange Gehtrainingsübungen die Symptome nicht wesentlich besser werden und so wir dann zu diesen Methoden, insbesondere der minimalinvasiven Methoden, zurückgreifen können.
Mhm. Ja, spannend. Vielleicht noch ein Thema, weil wir haben schon ganz lange jetzt über Gefäße gesprochen und was sich da alles entwickeln kann. Eins ist mir zum Schluss jetzt noch ganz wichtig, nämlich, dass wir den Hörerinnen und Hörern noch einen kleinen Impuls geben, ob es irgendwas gibt, was man präventiv denn tun kann, um seine Gefäße zu schützen. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass Rauchen nicht gerade optimal ist für die Gefäße. Und hohen Cholesteringehalt vielleicht vermeiden, aber vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Ja,
nach dem Motto, die beste Medizin ist die präventive Medizin.
Genau.
Ja, obwohl in den letzten Jahren gesunde Lebensweisen und Aufklärung zugenommen haben in den Medien, sehen wir ja immer, bleibt die Atherosklerose leider aufgrund des demografischen Wandels und somit der Alterung unserer Bevölkerung eine bedeutende Herausforderung. Mhm. Also das werden wir nicht so einfach mit präventiven Maßnahmen lösen können in unserem Gesundheitswesen. Daher ist es so wichtig, dass die Verbreitung von Atherosklerose und deren Folgen ein zentrales Thema für unsere öffentliche Gesundheitsvorsorge in Deutschland werden muss. Präventionsprogramme, ja, die auf eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, das Rauchen zu vermeiden und regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen abzielen, sind nun mal entscheidend, um die Verbreitung von Atherosklerose und ihren Komplikationen zu reduzieren.
Ja.
Also, um vielleicht da ein bisschen noch ins Detail einzugehen und die Krankenhausreform auch noch zu zitieren.
Ja.
In dieser Beziehung hat ja unser Gesundheitsminister Herr Lauterbach das sogenannte Gesundes Herzgesetz entworfen.
Also
sicherlich irgendwo gelesen. Und das soll ja etabliert werden. Und präventive Maßnahmen werden also in Zukunft in der Medizin eine noch größere Rolle spielen. Und an dieser Stelle möchte ich mir erlauben, die Namensgebung des neuen Gesetzes zu kritisieren.
Mhm.
Warum gesundes Herzgesetz und warum nicht gesundes Herzgefäßgesetz?
Ja, stimmt. Ja, genau.
Denn das Herz-Gefäßsystem ist ja eine nur gemeinsam funktionierende Organeinheit, die man voneinander nicht trennen kann.
Genau.
Wir Gefäßmediziner hoffen, dass der Gesundheitsminister das auch so sieht und die Namensgebung entsprechend anpasst. Naja.
Ja, der hat, glaube ich, gerade ein paar andere Probleme wie dieses, von
dem her bin ich
mir nicht sicher.
Ja, er sieht halt ein Gesamtabbild des Gesundheitswesens in Deutschland und hat nicht die detaillierten Einblicke in die einzelnen Funktionsbereiche unserer Medizin.
Ja. Mal schauen, wie lange er die Aufgabe noch hat und wer sich dann darum kümmern muss. Aber ist trotzdem ein wichtiger Impuls, weil
Absolut.
Das hilft dann auch für die Aufmerksamkeit. Sonst ist die Absolut. Aufmerksamkeit dann nur auf dem Herz und die Gefäße werden vergessen. Du hast schon recht.
Insgesamt lässt sich sagen, liebe Anja, dass Atherosklerose zwar Männer in jüngeren Jahren häufiger betrifft, durch hormonelle Veränderungen und andere Risikofaktoren, aber auch Frauen im höheren Alter besonders anfällig sind. Daher ist es wichtig, sowohl Geschlechterperspektiven als auch altersbedingte Unterschiede in der Prävention und Behandlung zu berücksichtigen. Allgemeine präventive Maßnahmen kennen wir alle. Ich möchte es hier an der Stelle nochmal betonen.
Mhm.
Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Mhm.
Gesunde Ernährung, Vermeidung von Übergewicht.
Mhm. Rauchen.
Guter Schlaf, regelmäßiger Schlaf.
Mhm. Okay.
Vermeidung von Stress, Vermeidung von externen Noxen. Ich zum Beispiel habe mir Folgendes angeeignet. Wenn ich morgens aufstehe, ist das Erste, was ich tue, erstmal ein Glas lauwarmes Wasser zu trinken. Damit rege ich erstmal meine Darmtätigkeit an.
Mhm.
Hinterher esse ich einen grünen Apfel und das war mein Frühstück.
Okay.
So verlasse ich mein Haus. Und mittags esse ich oftmals dann Mandeln oder Hülsenfrüchte.
Mhm.
Und abends dann
irgendwann musst du doch schon was Richtiges essen.
Wird dann nicht reingehauen, sondern da achte ich auch drauf, dass möglichst viel auch Gemüse dabei ist und Fischprodukte.
Also das ist absolut glaubhaft, wenn ihr jetzt den Serda sehen würdet. Sportlich, schlanke, ranke Figur. Also
den Sport natürlich nicht zu vergessen.
Genau.
Dreimal in der Woche mindestens 15 Minuten sportliche Tätigkeit. Ist dringend empfohlen.
Okay, also ich habe mir jetzt einen Hund angeschafft, das hilft. Jeden Tag eine Stunde laufen mindestens. Von dem her hoffe ich, dass das auch für meine Gefäße gut ist.
Das mit dem Hund wird ein Problem, weil eine Person in unserer Familie immer wieder ihr Veto zeigt. Das ist meine Frau, sie hat eine Hundphobie, als Kind ein Trauma gehabt scheinbar.
Aber das war bei uns auch lange so. Das vielleicht ändert sich das noch.
Ja,
hatten wir auch lange das Thema.
Die Kinder und ich hoffen darauf.
Gut, dann wünschen wir dir dafür viel Glück.
Ja, vielen
Aber
Dank.
Aber jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt sind wir alle bestens im Bilde, was mit unseren Gefäßen alles passieren kann. Aber wir wissen auch, wenn irgendwas ist, dass wir uns dann an kompetente Gefäßchirurgen wie dich wenden können.
Ja, zumindest
vielen
was
Dank.
Die Arterien betrifft, haben wir heute besprochen. Und
genau.
Wir können uns gerne nochmal zu einem anderen Termin treffen, um die Venenerkrankungen zu besprechen.
Nochmal unter die Lupe zu nehmen, sozusagen.
Ja.
Super. Ganz, ganz lieben Dank. Machen wir gerne. Dann sage ich jetzt schon mal bis zum nächsten Mal und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören und auch da bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich danke auch. Tschüss.
Das war Deine Gesundheit. Der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.